Willkommen zum Podcast Was mit Musik, dem Insider-Talk von Rolling Stone mit Hella Wittenberg und Sebastian Zabel.
Heute mit Conny Chang, Head of Music bei Spotify, zuständig für Deutschland, Österreich und die Schweiz, die sogenannte Dachregion. Seit 2021 steuert sie von Berlin aus das Geschehen bei Spotify, schaut, wie sie die Musik besser zugänglich machen kann, wie sie Talente fördern kann und die besten Playlists an den Start bringt. In diesem Jahr veranstaltet Spotify zum ersten Mal den All Music Friday. Hallo und herzlich willkommen.
Hi beiden, hi Hella, Sebastian. Ich bin mega happy, heute hier zu sein. Wir haben gerade schon gesagt, es ist sehr, sehr warm hier, aber wir sind in einer sehr guten Company.
Seit 2021 bist du Head of Music, wie das bei euch heißt. Kannst du mal sagen, was genau dein Job ist? Was bedeutet das, Head of Music zu sein? Was ist man dann? Was macht man dann?
Ich fange eigentlich immer damit an zu sagen, dass mir wirklich seitdem ich angefangen habe, nicht ein Tag langweilig war. Und im Prinzip kann man das so verstehen, Spotify ist eine Musik-Company, eine Streaming-Company. Musik ist ein großer Teil davon und meine Aufgabe ist es, gemeinsam mit meinem Team sicherzustellen, dass mehr KünstlerInnen sozusagen auf Spotify ihre Fans finden und dafür mehr Fans und HörerInnen Musik auf Spotify konsumieren können. Und letztendlich sind es zwei verschiedene Subteams. Also wir haben die Musikredaktion, die hat das Ziel sozusagen, die beste Musik für Fans auf der Plattform möglich zu machen, Playlisten zu kuratieren, zu programmieren. Und dann haben wir zudem ein sehr klassisches Partnerships-Team. Das Team arbeitet mit KünstlerInnen, Managements, Labels, genau, und die beiden geben sich die Hand.
Als du angefangen hast, gab es irgendwas, was du gleich ändern wolltest?
Ich hatte ja den Fluch und Segen, dass ich mitten in der Corona-Zeit angefangen habe, im September. Und ich sage Fluch und Segen, weil auf der einen Seite war es natürlich noch absolut Homeoffice, also wirklich alle KollegInnen, das Team über VC kennenzulernen. Auf der anderen Seite gab es mir aber auch das Glück und das Privileg auch, dass ich mich sehr auf das Team konzentrieren konnte. Also ich glaube, ich habe erstmal super viel zugehört und die ersten Wochen erstmal nichts verändert, sondern wirklich verstanden, okay, was funktioniert nicht gut. Und dann einfach ja, konnte ich mich sehr auf das Team fokussieren und habe echt so Dinge wie Teambuilding gemacht, gemeinsame Visionen schaffen und dann ja, ein bisschen auch so gucken, dass wir das Schiff gemeinsam in die richtige Richtung lenken.
Ich finde es ja auch total super, dass wir heute mal mit dir sprechen können, weil ich finde ja wirklich schon deine Titelbezeichnung ja so super, weil selbst einfach schon immer komplett Musik-Lover halt so gewesen, alles so auf CD wollte ich immer noch alles so haben und ich frage mich natürlich, wie bist du denn zur Musik gekommen überhaupt, Head of Music von Spotify hier?
Also ich habe ja immer so ein bisschen die persönliche Theorie, dass Leute, die im Musikbusiness arbeiten, verschiedene Sachen verbinden. Und ich glaube, das Erste ist so einfach absolute intrinsische Motivation. Ich glaube, dass Leute sich wirklich aktiv dafür entscheiden, in dieser Industrie zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob es bei euch zum Beispiel auch so ist, aber ich glaube, ich habe wenige Leute getroffen, die gesagt haben, ich bin zufällig hier gelandet, sondern ich glaube, es war immer eine aktive Entscheidung, weil man entweder selber Musik liebt, Musik gemacht hat und man sich gesagt hat, okay, ich möchte einfach in meinem Beruf meine Passion ausleben. Ich glaube, das ist so das eine. Das zweite, und da doziere ich mich selber auch, ist, dass ich glaube, dass viele auch im Business sind, weil sie vielleicht einfach selber nicht gut genug waren, Musik zu machen. Und also ich bin da auf jeden Fall auch in dieser Kategorie. Ich habe auch damals angefangen, Klavier zu spielen, ein bisschen so zu singen, Singer, Songwriter, aber ich habe wirklich keine Vocal Range. Ich kann auch nicht gut singen. Also es reicht für so einen Karaoke-Abend, aber es ist wirklich absolut nicht auf irgendeiner professionellen Basis. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich das nicht machen kann, dann will ich zumindest das im Job machen. Und ich glaube, das macht aber, finde ich, auch die Leute in der Musikindustrie so besonders, weil man immer weiß, ah, okay, uns verbindet das.
Ja, das stimmt. Das ist auch meine Erfahrung. Und Karaoke-Abende, macht ihr das als Team?
Ja.
Sehr gut. Sehr, gut.
Sehr viel Karaoke, sehr viel Aerosmith, sehr viel Avril Lavigne Complicated. Ja.
Okay. Nimm uns mal mit in deinen Alltag. Wie sieht so ein Arbeitstag bei dir aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ich habe auf jeden Fall keinen generellen Alltag grundsätzlich. Es ist aber auch nicht so Rock'n'Roll oder verrückt, wie manche das vielleicht glauben. Also grundsätzlich ist meine Rolle ein bisschen dreigeteilt. Also einerseits wirklich auch Management, also für das Team da sein, schauen, dass das Team eine Vision hat, schauen, dass die auch den Freiraum haben, auch ihren Job gut zu machen. Und so verstehe ich meine Rolle auch, weil ich habe ein tolles Team, die alle super einfach Musikexpertinnen sind. Das ist so das eine. Das zweite ist klassisches Stakeholder-In-Managen, ganz viel in Kontext setzen, Deutschland als viertgrößten Musikmarkt bei Spotify intern zu vertreten, ne? Also da auch sicherzustellen, den Markt zu highlighten, zu gucken, dass wenn wir neue Produkte und Features bekommen, wir als deutscher Markt einfach vorrangig da auch Innovationen treiben, extern natürlich mit PartnerInnen auch zu sprechen, auch da ganz viel in Kontext setzen, ganz viel erklären, warum machen wir das. Genau, und dann aber auch so tolle Dinge wie das, was wir jetzt machen, also auch über Spotify zu sprechen, dem Gesicht auch zu geben und vielleicht auch so ein bisschen, auch so diese Tür aufzumachen und zu sagen so, hey, es sind auch tolle Menschen, die da arbeiten. Genau, und danach strukturiere ich so ein bisschen meine Woche. Ich glaube, was schon auf jeden Fall stimmt, ist, dass Montag bis Donnerstag sehr busy ist. Freitag, klassisch, im Musikbusiness ist immer ein bisschen ruhiger. Das stimmt schon, aber ansonsten gibt es jetzt keine so normale Woche.
Dann ist das nicht so ein geregelter, also 9-to-5-Job, oder? Das ist gar nicht möglich oder hast du auch diese Art von Wochen?
Also meine Philosophie ist ja eh so ein bisschen so diese New Ways of Working. Ich habe schon geregelte Arbeitszeiten, ich sag mal regulär, was natürlich auch daran liegt, dass wir viel mit PartnerInnen zumindest auf der Label-Partnership-Seite arbeiten. Das heißt, wir haben schon normal Montag bis Freitag sozusagen feste Meetings. Aber ich schaue schon, dass ich mir selber auch Boundaries setze, also Grenzen, also und die auch klar kommuniziere und auch versuche, das mit dem Team gemeinsam zu machen. Ich arbeite zum Beispiel nicht am Wochenende, es sei denn, es ist wirklich so absoluter Notfall. Ich schaue, dass ich im Urlaub nur für absolute Notfälle erreichbar bin. Es gibt wirklich eine Handvoll Menschen, die meine private Nummer haben. Und ich weiß, dass in der Musikindustrie auch Wellbeing ein Thema auch ist. Aber ich glaube auch daran, dass man da auch besser werden kann und auch ein bisschen mehr mindful mit umgehen kann. Also wir haben uns im Team zum Beispiel seit diesem Jahr so ein bisschen selber, die sag ich mal, Spielregeln in Anführungsstrichen gesetzt, dass wir zum Beispiel keine E-Mails oder Slack-Nachrichten vor 9 Uhr und 18 Uhr schicken und wenn, dann, dass keine Antwort erwartet wird. Genau, und ich finde solche Sachen auch sehr, sehr wichtig.
Aber ist das etwas, was du auch vorher schon wusstest, dass das möglich ist, auch zu sagen, wirklich Freitag ab 18 Uhr ist wirklich Wochenende und dann hört keiner was von mir? Dass man so auch wirklich an einen Job herangehen kann, wäre so Part 1 meiner Frage. Mhm. Kannst du ja mal dazu was sagen?
Ich glaube, ich hatte echt das Glück, dass ich hatte eigentlich zwei sehr einschlägige Berufserfahrungen. Das erste war bei Universal Music in meinem Praktikum, wo ich sehr viel einfach gelernt habe. So, Musik ist meine Passion. Ich habe mit tollen Menschen zusammengearbeitet. Das war wirklich Hammer. Und meine zweite sehr prägende Erfahrung war bei Google. Und dort hatte ich das Privileg, in einer Kultur arbeiten zu können, die sehr offen war und wo es auch sehr viel um diese so New Ways of Working und Leadership auch ging, wo man sehr frühzeitig angefangen hat, über wirklich Wellbeing zu sprechen. Und habe da so ein bisschen auch das Selbstbewusstsein bekommen, auch Grenzen ziehen zu können. Das ist natürlich nicht immer möglich, aber ich glaube schon, dass es da auch neue Wege gibt und genau. Möchte meinen Teil auf jeden Fall dazu beitragen.
Ja, und Part 2, an den ich jetzt so denken musste, ist, hast du dir dann diesen Job jetzt ausgesucht oder hat er dich gefunden? So mit in Corona auch zu starten, da habe ich natürlich viele Fragezeichen. Wie ging das los?
Ich glaube, es ist wie bei allen Sachen im Leben so ein bisschen Zusammenspiel und auch irgendwie Karma und auch irgendwie Glück und Fügung. Ich glaube, wenn Corona nicht gewesen wäre, wäre ich übrigens gar nicht mehr in Berlin. Mein großer Traum war es eigentlich, nach New York zu gehen. Und das war irgendwie alles schon fast ready.
Koffer gepackt.
Ich wäre sozusagen gar nicht hier mit euch sonst, okay, wenn Corona nicht wäre. Aber ich hatte, wie gesagt, dieses Praktikum bei Universal war super prägend für mich und ich hatte seitdem, danach bin ich ja kurz in Tech gegangen, eigentlich immer den Wunsch, okay, ich will auf jeden Fall in diesem Leben nochmal was mit Musik machen und wenn es irgendwie so das eine ist, was ich so beitragen kann. Und ich war mit Spotify tatsächlich, das wissen viele nicht, schon mal für eine Stelle im Gespräch und das hat nicht geklappt damals. Mhm. Und da war ich auch wirklich so, oh Gott, schade. Boah, ich wäre so happy gewesen, wenn es geklappt hätte. Das ist, glaube ich, auch ein gutes Learning, dass auf jeden Fall auch nicht immer alles glatt läuft. Und genau, dann hatten wir ein paar Monate, war einfach, ne, habe ich mich auf andere Sachen fokussiert. Und dann hat sich mein jetziger Chef, Michael Krause, über LinkedIn bei mir gemeldet. Und dann kamen wir wieder ins Gespräch und so kam das. Ja, also wahrscheinlich so alle Sachen, die man macht, finden sich irgendwann wieder. Ja, ja. Oder so jeder kleine Step bringt dich irgendwie dann zum Ziel. Aber vielleicht war es auch einfach Glück und Fügung. Man weiß
wahrscheinlich
es nicht.
Beides so ein bisschen. Und es ist ja auch toll, wenn es so eine zweite Chance dann irgendwie gibt, ne?
Ja,
wenn
absolut. Das
mal nicht geklappt hat. Aber lass uns mal über Spotify selbst reden, weil Spotify ist natürlich einer der Big Player im Streaming-Markt. Wie siehst du die Entwicklung eures Unternehmens und kannst du vielleicht so in a nutshell sagen, was die Strategie ist, was die nächsten Jahre angeht?
Genau, also Spotify wurde ja gegründet mit der Vision, sozusagen 1 Million KünstlerInnen die Möglichkeit zu geben, indem man 1 Milliarde NutzerInnen erreicht, von ihrer Kunst zu leben. Und wurde aus dem Wunsch oder dem Need, sag ich mal, Bedürfnis gegründet, illegales Streaming zu bekämpfen, möglich zu machen. Und das ist auch weiterhin die Strategie, ne? Also unsere Strategie ist sozusagen, das beste Zuhause für etablierte, professionelle, aber auch aufstrebende KünstlerInnen zu sein, indem wir so viele UserInnen wie möglich erreichen wollen, mit Musik begeistern wollen. Und ich glaube, was Spotify so besonders macht, ist natürlich einerseits den Vorteil zu haben, dass wir einer der ersten waren, gepaart mit gewissen strategischen Vorteilen, ne? Also wir haben einen unheimlich großen Musikkatalog, wir sind in mehreren Märkten verfügbar, was heutzutage wichtig ist. Du kannst von Berlin aus die neue Punjabi-Musik hören, wir haben viele Kataloge aus dem Ausland, du kannst über verschiedene Geräte Spotify hören und das ist so der eine Punkt. Und dass wir aber auch immer weiter überlegen, so was sind die nächsten Felder. Ich meine, Podcast, müsste man meine geschätzte Kollegin Sarul wahrscheinlich auch nochmal interviewen, war ein neues Wachstumsfeld. Interessant ist auch so das ganze Thema Merch und Ticketing, und dass wir uns immer anschauen, okay, was sind denn wirklich neue Wachstumsfelder, aber immer mit der Mission, dass wir sozusagen mehr Leute für Musik begeistern wollen und es KünstlerInnen möglich machen wollen, ihre Fans zu erreichen.
Habt ihr bei Ticketing schon konkrete Vorstellungen und Pläne? Weil das würde man jetzt nicht unbedingt sofort assoziieren mit Spotify, ne?
Nicht unbedingt Sachen, die ich zum jetzigen Standpunkt teilen kann. Aber ihr könnt ja bestimmt auch schon sehen oder jede Person, die Spotify benutzt, dass man über Live-Events auch sehen kann, so wo sind meine KünstlerInnen, die ich mag oder die ich vielleicht mögen könnte, unterwegs. Und ich glaube, wenn man bedenkt, dass auch Spotify ja UserInnen sind, die absolute Musikfans sind, auch monatlich reinkommen, Musik hören, ist es irgendwo ja auch logisch und, glaube ich, auch sehr, sehr sinnhaft zu sagen, so hey, Touring ist natürlich ein Teilbereich. Es gibt ja auch KünstlerInnen zum Beispiel, die weniger streaminglastig sind und touringlastiger. Dass man denen dann die Möglichkeit auch gibt, die Verbindung zu schaffen, macht, glaube ich, absolut Sinn.
Aber auf jeden Fall ist es ja so, dass ihr auch wirklich das zweitbeste Geschäftsquartal hinter euch habt, ne? Das ist nicht mal auch meinen schlauen Zettel dazu, damit ich hier keine falschen Zahlen raushaue. Aber ihr habt wirklich so einen Zuwachs von 22%, habe ich mir notiert. 3 Milliarden Euro Umsatz, das muss man sich mal so vorstellen. Aber worauf führst du das so zurück?
Ich glaube, es ist am Ende ein Mix von Sachen, ne? Also ich glaube grundsätzlich zum einen gesamtheitliche wirtschaftliche Lage, dass sich so langsam nach Covid wieder, dass der Trend nach oben geht und positiv in alle Richtungen geht. Man könnte auch vermuten, dass wir in verschiedene Märkten gelauncht sind, aber dieser positive Trend zieht sich tatsächlich über alle verschiedenen Märkte, also sowohl, sag ich mal, die Mature Markets von Spotify, aber auch neuere Märkte in Afrika zum Beispiel, und auch über alle Alterskategorien. Und am Ende ist es, glaube ich, auch sehr schön zu sehen, dass einfach mehr Leute bereit sind, auch für Musik Geld auszugeben und auch zum Beispiel über unser Premium-Angebot oder unser Premium-Angebot zu nutzen. Ich glaube, die Besonderheit von Spotify, und das beantwortet vielleicht auch so ein bisschen die Frage, ist, dass wir einen sehr guten sogenannten Customer Journey Funnel haben. Es gibt viele, die natürlich sagen so, hey, ich möchte das werbefinanzierte Modell von Spotify nutzen, die sozusagen sich ein werbefinanziertes Konto eröffnen. Wir sehen auch durch Studien, dass diese Leute wahrscheinlich, wenn es das Angebot nicht gäbe, auch illegal streamen würden. Und tatsächlich haben wir eine super gute Conversion-Rate. Also Conversion-Rate heißt, dass wir sehen, dass viele, die werbefinanziert beginnen, dann auch irgendwann Abo abschließen. Was super schön ist und das auch so ein bisschen am Ende so, ja, hoffnungsvoll, vielleicht so ein bisschen, zu metaphorisch ausgedrückt, aber es ist einfach schön zu sehen, dass doch an Musik dann nicht gespart wird. Und ich glaube ja auch, dass Musik ein Gut ist, was auch in, was einfach immer Teil des Entertainment-Mixes von Menschen bleiben wird. Und ich glaube, das erklärt auch den Wachstum.
Ja, du hast ja als Konsument natürlich, wenn du einen Streaming-Dienst abonnierst, wie Spotify, hast du ja sehr günstig fast alles. Ne? Das ist natürlich der Unterschied zu früher, wo du dir dann einen Tonträger kaufen musstest und dann ist das natürlich in der Summe viel teurer gewesen. Trotzdem ist es natürlich so, dass immer wieder Kritik geübt wird am Vergütungsmodell von Streaming-Plattformen, auch von Spotify, von Künstlern und Künstlerinnen, die sagen, da kommt für uns zu wenig bei rum. Kurz gefasst lautet die Kritik, das System bevorzugt Songs, die von vielen Hörern immer wieder angeklickt werden und benachteiligt Albumkünstlerinnen. Wie stehst du zu dieser Kritik an dem Bezahlmodell? Und zweite Hälfte der Frage wäre, sind da Änderungen denkbar? Ist da sogar schon was in Planung bei euch?
Ja, ich habe ganz viele Gedanken dazu, weil da sehr viele verschiedene Aspekte auch in der Frage sind. Deswegen versuche ich das ein bisschen strukturiert für alle ZuhörerInnen anzugehen. Aber ich glaube generell, ich kriege diese Frage tatsächlich sehr oft gestellt, finde ich es erstmal sehr positiv, dass man drüber spricht. Ich glaube, ein Vorteil oder auch ein Resultat von Digitalisierung auf Streaming generell und auch Bewegungen in der Industrie ist, dass man transparenter ist, dass man über diese Dinge spricht. Deswegen finde ich es generell erstmal gut, darüber zu sprechen. Ich glaube, was man immer im Hinterkopf behalten sollte, ist, dass das, was Spotify macht oder die Mission dahinter, ist sozusagen den Gesamteinnahmepool größer auch zu machen und zu schaffen, dass es eine legale Möglichkeit gibt, Musik zu konsumieren, zu hören und dann auch der Industrie zurückzugeben. Und als damals Spotify gelauncht wurde, hat man sich gesamtheitlich auf das Pro-Rata-Modell beschlossen, was sozusagen ein bisschen der Philosophie folgt, dass wir einen gesamten Tantiempool haben. Davon geht dann also alle sozusagen Einnahmen, die Spotify hat, werbefinanziertes Modell, Premium-Modell, davon geht dann so ein bisschen Mehrwertsteuer ab und dann wird es nach Marktanteil ausgezahlt. Und wichtig ist auch zu betonen, dass wir tatsächlich nicht an KünstlerInnen direkt auszahlen, sondern an RechteinhaberInnen. Das können sein Labels, Vertriebe, Verwertungsgesellschaften. Und wir haben auch seit 2 Jahren als einzige DSP angefangen, auch einen Royalty Report zu veröffentlichen, um auch mehr Education und auch einfach Expertise in den Markt reinzugeben, der zum Beispiel aufzeigt, dass wir letztes Jahr 70% oder circa 70% der Gesamteinnahmen an die Musikindustrie zurück verweisen.
Genau. Okay, und das ist eben dann auch immer so ein Punkt, dass diskutiert wird, das kriegen dann eben überwiegend die großen Musikfirmen, die das dann wieder intern verteilen. Und das ist halt es ist ein schwieriges Modell, aber ich sehe auch das Problem, da eine Form von Gerechtigkeit herzustellen, die allen gerecht wird. Ne? Das ist das, was bestimmt noch sehr lange diskutiert werden wird. In dem Zusammenhang, wenn du insgesamt so mit Adlerblick auf die Musikindustrie guckst, was siehst du für Tendenzen und was siehst du für Entwicklungen? Also was werden so Gewinner und Verlierer sein in den nächsten Jahren möglicherweise? Was wird sich grundlegend ändern noch in der Musikindustrie? Es hat sich natürlich schon viel geändert durch Streaming, aber auch viel geändert jetzt durch die Pandemie, durch die Live-Situation. Wo siehst du da so die Knackpunkte?
Ja, also ich glaube, ich bin grundsätzlich immer ein sehr positiver Mensch. Deswegen dachte ich direkt so, dass es erstmal schön zu sehen ist, dass die Industrie wieder so stark wächst. Ne? Also wir sehen, dass die Kurve wieder nach oben geht und wir sind eigentlich so von den Gesamteinnahmen eigentlich wieder auf demselben Niveau wie in den 90ern, bevor sozusagen die Renaissance angefangen hat, beziehungsweise die Krise. Und ich glaube, das passt eigentlich auch ganz gut zu dem Thema, was wir vorher hatten, dass wir schon den Trend sehen, dass die Markteintrittsbarrieren geringer geworden sind. Ich würde mal behaupten, dass es heutzutage so einfach wie noch nie zuvor war, Musik hochzuladen, zu vertreiben, sowohl für Professionelle, aber für HobbymusikerInnen. Und dass wir natürlich auch sehen, so dass auch eine neue Generation und auch neue KünstlerInnen es auch schaffen, Musik zu vertreiben, was insgesamt sozusagen das größer wird. Wir schätzen zum Beispiel global, dass wir ca. 200.000 professionelle, semiprofessionelle KünstlerInnen haben. dann aber noch einen sehr, sehr großen Pool an HobbymusikerInnen oder KünstlerInnen, die gerade anfangen. Und auch in Deutschland hat sich die Zahl übrigens in den letzten 5 Jahren um das 3,5-fache erhöht zum Beispiel. Mhm. Und das ist erstmal schön zu sehen. Genau.
Weil du gerade auch so wie in den 90ern gesagt hast, fällt mir so auf, naja, was wir aber nicht haben, so wie in den 90ern, ist so wirklich, dass man sich auch so von Artists oder dass es sehr weit verbreitet ist, dass man sich wirklich noch Alben reinzieht oder so den ganzen Albenkatalog. Das ist zumindest so, was ich immer wieder so mitbekomme. Um mich herum geht es immer darum, Playlists teilen, meine Playlist zum Joggen, zum nach einem langen Tag runterkommen oder halt auch Vorschläge so annehmen. Und da du so nickst, denke ich so, ja, kommt dir ja so bekannt vor. Es ist ja auch bei dir auf dem auf der Tagesordnung das Thema. Und einfach, weil du auch ja gerade so meintest, mit Transparenz schaffen, kannst du leicht verständlich so erklären, wie so ein Algorithmus funktioniert, wie man so an so Playlists rangeht? Wie läuft das so bei Spotify?
Ich muss kurz innehalten, weil da so auch ganz viele interessante Aspekte in der Frage waren. Ich glaube, vielleicht zu dieser Albumthematik.
Habe ich auch ganz schön ausgeführt, ja, sorry.
Nein, alles gut. Ja, das ist auch eine Frage, die wir oder ein Thema, was häufig diskutiert wird. Und ich glaube aber auch hier, dass sich die Art und Weise, Musik zu hören, schon immer verändert hat. Ne? Also mit den verschiedenen, sag ich mal, Geräten oder Abspielsachen, die man hat. Ich meine, früher gab es den Plattenspieler, da gab es auch eine feste Anzahl an Songs. Dann gab es CD-Player, MP3, es gab mal den Radio-Ad. Deswegen glaube ich, wird es immer etwas sein, was sich einfach verändert, ne? Wo sozusagen Nutzungsverhalten sich doch dann an die Technologie anpasst. Und wir sehen aber auch, dass es trotzdem natürlich sehr erfolgreiche Alben auch weiterhin gibt. Genau, das vielleicht.
Hast du so ein Beispiel? Wenn du jetzt gerade so sagst, ein erfolgreiches Album, so, ich habe manchmal so das Gefühl, da kann auch die Meinung total schon auseinandergehen, was ich jetzt das Gefühl habe, was super erfolgreich so ist, was viel geklickt wird und mir auch immer vorgeschlagen wird, aber was du auch so siehst da.
Ja, Stelle. Auch hier ist natürlich sehr interessant, wie man Erfolg definiert. Aber also wenn ich zum Beispiel an Taylor Swift denke, das ist jetzt das erste Beispiel, was mir einfällt, die eigentlich mehrere Spotify-Rekorde gebrochen hat, Millionen Fans erreicht hat, ist es natürlich, also zeigt, glaube ich, dass es immer noch KünstlerInnen gibt, die einfach so ein Body of Art, also Work of Art auch haben und auch sehr stark in Albenzyklen denken. Crow ist auch ein Künstler, der sehr stark noch in Alben denkt, die eine Geschichte erzählen. Und am Ende ist das Schöne ja, dass KünstlerInnen selber entscheiden können und überlegen können, welche Art der Kunst oder welche Geschichte möchte ich erzählen und ist es ein Album, ist es eine EP, ist es ein Surprise-Track. Und wir als Plattform haben sozusagen, also wollen technisch Möglichkeiten geben, das dann auch zu nutzen. Genau, ja.
Okay, und jetzt nochmal zu den Playlists. Ich weiß, genau. Es war wirklich, sind eigentlich 3 Fragen so in einer am Ende gewesen, aber wie kannst du da so diesen Algorithmus, wie funktioniert das, wie können wir das alle hacken?
genau, ich glaube grundsätzlich sehr gut nochmal zu erwähnen, dass wir 3 verschiedene Arten von Playlisten haben. Wir haben einerseits Playlisten, die komplett 100% manuell kuratiert werden. Das können Playlisten sein, die von der Redaktion kuratiert sind. Es können aber auch Playlisten sein, die du und ich zum Beispiel kuratieren und dann Freunde schicken. Viele KünstlerInnen nutzen übrigens auch mittlerweile Playlisten, um mit ihren Fans in Kontakt zu treten. Dann haben wir die komplett algorithmischen Playlisten. Das sind personalisierte Playlisten. Ich glaube, hier ist das beste Beispiel ein Release Radar, wo man wirklich personalisierte Musikempfehlungen bekommt, basierend auf HörerInnenverhalten. Und dann gibt es eine Mischform, wir nennen das auch Algotorial, bedeutet, dass ein Mensch sozusagen einen festen Pool, jetzt wird es ein bisschen nerdig, deswegen Alert, aber dass ein Mensch einen festen Pool an Songs sozusagen aussucht, zum Beispiel für eine Van-Life-Roadtrip-Playliste, der Algorithmus aber dann schaut, okay, Sebastian, hat er diesen Musikgeschmack, der bekommt jetzt diese 5 Songs ausgespielt. Hella hört gerne eher Indie zum Beispiel und bekommt jetzt die Indie-Songs ausgespielt. Also das Beste von beiden. Genau, und wir sehen mittlerweile tatsächlich, dass ein Großteil auch von Musikentdeckung neben sozusagen den editoriellen Playlisten, die wir anbieten, auch tatsächlich über personalisierte Empfehlungen kommen. Ist natürlich keine Überraschung, weil man fühlt sich natürlich abgeholt, wenn du denkst, hey, die Playlist versteht mich. Genau, und deswegen ist es cool, dass wir beides anbieten.
Kannst du sagen, wie viel Playlisten ausmachen im Hörerverhalten jetzt im Vergleich zu, ich höre mir ein Album an oder ich höre mir nur einen einzelnen Song an?
Ich kann dazu keine genauen Zahlen teilen, aber ich würde sagen, dass es am Ende ein gesamter Mix auch ist und dass es auch ein bisschen an den User oder die Userin drauf ankommt. Wir haben sicherlich Playlisten wie zum Beispiel eine New Music Friday, die eher dazu einlädt, Musik zu entdecken, weil sie zum Beispiel jede Woche einfach eine gute Auswahl von den kulturell relevantesten Songs darstellt. Auch die brandneue Playlisten, die wir haben, also Deutschrap brandneu, Indie brandneu, laden dazu ein. Aber Musikentdeckung findet ja auch tatsächlich in sogenannten Katalog-Playlisten statt. Also All Out 2000s. 2000s Musik hatte jetzt auch ein Revival. Ist auch eine Playliste, wo zum Beispiel super viel Gen Z Musik entdeckt, die für uns nicht mehr neu ist, sondern irgendwie ne, Kindheitserinnerungen hervorbringt. Aber auch da wird Musik entdeckt und das ist, glaube ich, auch das Schöne daran.
Ja, Algorithmen sind ja auch oft überfordert damit, wenn Menschen sich nicht auf ein Genre beschränken oder auf eine Zeit, sondern wenn es so sehr, sehr breit aufgestellt ist, sehr quer geht, dann sind die Vorschläge, die man dann, also aus meinem Erfahren, die man dann bekommt, manchmal so ein bisschen schräg, dass du irgendwie denkst, wie kommt ihr jetzt da drauf? Also das ist, deswegen interessiert mich auch so das händische Kuratieren. Ihr habt ja eine große Musikredaktion. Mhm. Was machen die eigentlich den ganzen Tag?
Die hören ganz, ganz viel Musik. Genau, wir haben eine ganz tolle Musikredaktion. Global sind es ca. 100 RedakteurInnen und deren größtes Ziel oder Mission ist es tatsächlich sicherzustellen, dass NutzerInnen die beste Musik auf Spotify finden und dass es sowohl möglich über die manuell kuratierten Playlisten ist, aber auch im Programming, also welche Vorschläge zum Beispiel gemacht haben, dass Momente wie Eurovision war jetzt gerade auf der Plattform abgedeckt sind und dass man da das gut wiedergespiegelt bekommt und arbeiten sehr viel auch mit globalen KollegInnen zusammen, weil Musikentdeckung mittlerweile ja auch nicht nur lokal ist. Also für einen Fan macht es wahrscheinlich keinen Unterschied, ob Louis Capaldi in Deutschland oder UK gesigned ist, sondern die Person möchte einfach nur Louis Capaldi hören. Und deswegen ist auch wichtig, dass es mittlerweile auch echt ein globales Zusammenarbeiten auch ist.
Mhm. Und macht ihr auch, reagiert ihr auch auf, du hast eben gesagt, Eurovision Song Contest, klar, aber wenn zum Beispiel, weiß ich, ein Riesen-Act auf Tour geht oder wenn jetzt Peter Fox zurückkommt und so weiter, das ist dann auch so, dass die Musikredaktion sich dazu was möglicherweise was ausdenkt, nochmal neue Playlisten macht oder guckt, was könnte dazu passen oder wie muss man das vorstellen?
Ja, es gibt sicherlich kulturelle Momente, also ein sehr trauriges Beispiel ist zum Beispiel, als die Queen verstorben ist, wo man schaut, das ist ein kultureller Moment, der für MusikliebhaberInnen wichtig ist, wo man wirklich schauen kann, okay, gibt es Möglichkeiten, das auch abzudecken über Playlisten oder Musik, was wir schon nicht machen, weil wir ja sozusagen auch eine editorielle Guidance oder Policy haben, ist mit Artists vermehrt Partnerschaften zu machen. Also das wäre zum Beispiel eine Sache, die dann über das Partnerships-Team gehandelt wird, weil die Zielsetzung von der Musikredaktion wirklich auch ist, so die beste Musik, die NutzerInnen und Fans entdecken wollen, darzustellen. Und die sind tatsächlich dann primär sehr Fans, HörerInnen fokussiert. Müssen sie auch
sein. Die dürfen also unabhängig vom Marketing arbeiten.
Ja, absolut.
Okay, ist ja auch nicht selbstverständlich, muss man ja dann auch mal sagen, ne?
Ich finde auch so, das Listenthema, das ist auch wirklich endlos, ne? Auch gerade, weil man das so unterteilen müsste nochmal und sich das alles einzeln angucken kann. Was ich auf jeden Fall auch da so rausgreife, ist ja, es ist sehr viel, auch wenn du erzählst, wie viele Redakteurinnen daran sitzen, es ist halt auch immer noch irgendwie so ein Herz gefragt, eigentlich so gar nicht so anders zu dem, dass man halt so, weiß ich nicht, ein Mixtape macht so ein Mix macht für eine andere Person, um da mal auch was auszusagen. Und da du dich ja auch wirklich täglich damit beschäftigst, hast du denn wirklich so für uns Leute da draußen, die ja noch sowas basteln, so ein How-To parat, also so ein Tutorial. Was muss man wirklich bei einer Playlist beachten? Weiß ich nicht, für den nächsten Roadtrip meinetwegen. Oder wirklich, um mal zu sagen, wirklich, ey, du, ne? bist mir wichtig, was auch immer so. Ne? Es gibt ja tausend Anlässe. Und was vielleicht auch total unterbewertet hast, so Tipps. Oh, es sind schon wieder drei Fragen. Wie fit bist du gerade noch?
Ich kann auch noch 3 Stunden hier bleiben. Nee, ich liebe es ja, darüber zu sprechen. Deswegen macht es auf jeden Fall auch Spaß. Also auch hier, ich glaube, es kommt echt wirklich drauf an, wofür du die Playliste machst. Und ich glaube, es ist so wie bei allen Dingen im Leben, dass man sich überlegt, so, was ist die Zielsetzung davon? So, will ich mit dieser Playliste jemandem ein gutes Gefühl geben? Ist es eine Playliste, die zum Beispiel eher aktiv gehört wird, heißt wirklich Musikentdeckung, oder eine Playliste, die eher passiv konsumiert wird, heißt zum Beispiel beim Putzen oder beim Lernen. Da gibt es auch wirklich viele Playlisten. Wir haben mittlerweile wirklich Playlisten auch für Babys zum Einschlafen. Mhm. Deswegen, ich glaube, der Kontext ist ganz wichtig, wie man die Playliste nutzt. Und tatsächlich für die Musikredaktion, also jetzt nicht für, sag ich mal, Hobby-Playlist-KuratorInnen, die schauen auch echt sehr, sehr stark auf Daten, ne? Also wirklich zu verstehen, wie entwickelt sich ein Song, gibt es Trends auf der Plattform, aber auch außerhalb der Plattform. Es ist fast wie eine Doktorarbeit. Also man hat eine Hypothese, sagt, okay, diese Playliste ist wahrscheinlich für diese Zielgruppe interessant, Beispiel irgendwie Gen Z, hat eine Mood, die vielleicht ein bisschen traurig ist, das ist meine Hypothese, und jetzt packe ich einen Pool an Songs rein und gucke, wie das performt. Genau, und dann ist es aber auch immer so ein bisschen so diese 5% Herz oder auch so Craziness, wie ich gerne sage, diese 5% Mensch, die man dann auch nicht beschreiben kann mit Daten. Und wir sagen intern zum Beispiel auch immer, wir sind nicht datengetrieben, sondern data informed. Also wir nutzen Daten, um natürlich irgendwie Zusammenhänge und Hypothesen aufzustellen. Aber am Ende ist das Schöne an Musik ja auch, dass immer so ein bisschen dieses Bauchgefühl und Herzblut auch dann dahinter steckt.
Wie geht ihr mit KI-Fakes um? Das ist ja ein Phänomen, das wächst. Es wird immer mehr. Ich habe gerade neulich ein Feature gehört, das war ein Song von Elton John, gesungen von Paul McCartney. Aber Paul McCartney hat den halt nie gesungen. Ne? Und es klingt total echt und so weiter. Und das greift ja immer mehr um sich. Wie steht ihr dazu? Und was macht man damit?
Ich glaube, KI generell ist ein Thema, was uns alle sehr beschäftigen wird, ne? In der Zukunft. Nicht nur so Musikbranche, sondern generelle Kreativbranchen. Und ich glaube, es gibt die dann eher generell eher negative Seiten sehen und die eher positiv sind und viel, sag ich mal, neue Möglichkeiten sehen. Ich bin, wie gesagt, generell ein positiver Mensch. Aber ja, und ich denke, für uns ist sozusagen als Plattform, wir spielen da natürlich auch eine Rolle, aber ich denke, es ist auch grundsätzlich ein Thema, was die gesamte Industrie, aber auch irgendwann eine rechte Thematik auch ist. Ne? Und deswegen kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht so viel dazu sagen, außer dass sozusagen für uns immer oder für Fans, dass auch ein sicheres Hörerlebnis möglich ist, am Ende auch wichtig ist, dass KünstlerInnen natürlich dann auch verifiziert sind und wir mittlerweile auch sehr gute Maßnahmen haben, auch Accounts zu verifizieren. Mhm.
Aber weißt du, jetzt fällt mir ein, ich hatte das nämlich wirklich mal im Release-Radar, einen Beginner-Song. Und ich dachte mir so, was, kenne ich die gar nicht? Ist ja mutig von denen, welche Richtung gehen die? Und habe das mal so hingenommen und dann habe ich dann auf dem Instagram-Kanal von denen gesehen, so Leute, das sind wir nicht, wir wissen nicht, wer das gerade veröffentlicht auf unserem Account. Ich habe das so von Weitem eher noch ein bisschen amüsiert mir angeschaut, aber weil ich mich selbst auch direkt einfach mal darauf eingelassen habe, mal eine neue Richtung zu gehen. Aber klar, ne, man... Also es gibt da schon auch scheinbar Wege, ne, das auch zu das auszutricksen, das Ganze, ne, trotz Verifizierung.
Ja, und ich glaube, das ist natürlich auch Verantwortung, auch Challenge von der Plattform, ne, sozusagen, wenn man sagt, wir öffnen uns dann auch diese Fälle dann natürlich auch zu flaggen. Das sollte natürlich nicht passieren und dann aber auch schnell zu agieren, wenn sozusagen Fälle dann noch Policies verstoßen, die runterzunehmen und noch schnell zu handeln und dann auch besser zu werden und daraus zu lernen. Und immer, es ist ja häufig auch so, dass es immer neue Tricks gibt, um Technik oder Technologien gibt, um auch zu tricksen, was ja so ein bisschen, sag ich mal, das mit sich bringen, wenn Technologien sich verändern. Und da auch immer schnell zu sein, ist auf jeden Fall eine Sache, die sich, glaube ich, alle Plattformen sehr zu Herzen nehmen müssen.
Aber da klingst du auf jeden Fall auch schon so, du siehst da auch schon so, da sind die Alarmglocken sozusagen direkt an, so, weil du meinst, du gehst auch so positiv an Sachen ran, hier schaust du schon, wie kann man da auch wirklich dagegen angehen?
Ich weiß gar nicht, ob ich das so bewerten würde. Mhm. Ich meine, am Ende ist es ja wirklich so, dass KI ja ein Thema ist, was einfach für alle komplett, also es wird ein Thema sein für die nächsten Jahre. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Und wir haben aber natürlich auch, deswegen sage ich auch nicht unbedingt Alarmglocken, positive Beispiele, wie wir mit KI arbeiten. Ne? Also der Algorithmus und die personalisierten Empfehlungen, die wir gerade besprochen haben, basieren auch auf viel KI. Die Musikindustrie arbeitet seit langem schon produktionstechnisch mit KI. Und wie bei allen technologischen Veränderungen, glaube ich, bedeutet es auch, dass wir dann auch schauen müssen, wie wir das annehmen und wie wir dann auch weiterhin gut damit arbeiten können.
Es ist ja auch noch relativ in den Kinderschuhen, ne? Obwohl man jetzt schon absehen kann, dass es unsere Welt natürlich stark verändert und vielleicht sogar den ganzen Journalismus überflüssig machen wird. Man wird sehen, man weiß es noch nicht. Du hast vorhin am Anfang mal Wellbeing erwähnt, ne? So was für dich als Teamleiterin wichtig ist. Ne? Wie wichtig sind Haltungsthemen überhaupt für Spotify? Weil wir erleben das ja so, dass sie grundsätzlich in der Gesellschaft, aber auch in Companies immer wichtiger werden, aber eben auch in der Ausstrahlung nach außen, also Haltungsthemen wie Diversity, Nachhaltigkeit, Mental Health und so weiter. Wie schlägt sich das bei euch nieder?
Ich glaube, es ist total wichtig. Ich glaube, am Ende ist es auch das Herzstück der Arbeit tatsächlich und das ist auch ein Grund, warum Leute gerne bei Spotify arbeiten, das ist so der Unterschied, also dieses Extra, warum Leute auch sich für Spotify entscheiden zu arbeiten. Und ich glaube, dass Haltung und Werte in allem, was wir machen, eine Rolle spielen und spielen sollte. Spotify hat relativ früh nach der Gründung Spotify-Werte, also Behaviors, identifiziert, zum Beispiel, dass wir innovativ sind, dass wir playful sind, sincere, dass wir uns selber nicht so ernst nehmen. Und wir schauen schon, dass wir in den Teams das ausleben, sowohl in bestehenden Teams, aber auch wenn wir neue Menschen einstellen, dass wir auch so gucken, hey, passt das so von den Values? Und diese Werte sind aber auch, wenn man jetzt so ein bisschen in, sag ich mal, Projekten auch denkt, waren auch Bausteine oder auch Basis für zum Beispiel Programme, die wir gelauncht haben, wie Equal, das ist unser Female-Förderungsprogramm, oder Glow, unser neues Programm, was die LGBTQI-Plus-Community unterstützt, wo wir sagen, wir sehen zum Beispiel, dass weltweit eine von 5 Künstlerinnen eine Frau ist. Das ist etwas, wo wir unseren Beitrag zu leisten wollen. Das basiert auf den Werten Equity. Genau, also absolut wichtig und wird, wenn nicht sogar, immer wichtiger.
Du hast jetzt auch schon mit Equal so ein Förderprogramm genannt, das ich so mit Fragezeichen bei mir auf dem Zettel hatte, genauso wie halt auch Radar. Einfach nur, weil ich da gerne nochmal tiefer einsteigen würde, wie das wirklich funktioniert und wie das so angeht. Kannst du da noch ein bisschen ausführen?
Yes, genau. Wir haben 3 Förderprogramme von Spotify und die 2, die du genannt hast, sind einmal Equal. Das ist sozusagen das Förderprogramm für Frauen in der Musikindustrie, und Radar, was unser Newcomer-In-Programm ist, also für KünstlerInnen, die am Anfang ihrer Karriere stehen. Und beide Programme haben eigentlich das Ziel, dass es diese Programme nicht unbedingt geben muss, weil wir sozusagen in Richtung Equity, also 50-50 und Gleichberechtigung auch arbeiten wollen. Und wie die Programme aufgebaut sind, ist so, dass wir am Ende wirklich auch versuchen, auf der Plattform mehr Spaces zu schaffen. Spaces kann bedeuten editoriell, also es gibt zum Beispiel eine Equal-Playliste global, die in über 180 Märkten programmiert ist. Heißt, wenn KünstlerInnen in diese Playlist aufgenommen werden, haben sie Visibilität in über 180 Märkten. Mhm. Dann gibt es immer noch eine lokalisierte Playliste, zum Beispiel Equal GSA, wo wir wöchentlich Frauen auf Playlisten und fördern. Wir haben letztes Jahr über 300 Frauen geplaylistet in der Playliste und auch gesehen, und das ist eigentlich auch sehr traurig, dass über 90% der Frauen vorher noch nie eine Playliste bekommen haben. Das heißt, da auch wirklich so dieses bisschen extra, sag ich mal, Ressource auch zu geben. Ressource kann aber auch sein, dass wir zum Beispiel denen auch einfach auf New York Times Square ein Cover geben und da sozusagen Reichweite schaffen, in der Hoffnung, dass es irgendwann dieses Programm natürlich nicht mehr geben muss, weil Gleichberechtigung schon da ist und das so ein bisschen, einfach so diese langzeitige Vision von dem Programm.
Ist ein Riesenthema, ist ja auch ein Riesenthema im Live-Business, ne? Die Line-Ups, die, wo sich alle Veranstalter schwer tun, dass sie weiblicher werden und immer Gründe finden, warum das jetzt gerade nicht geht und man vor allem keinen weiblichen Headliner findet und so weiter. Also die Diskussion kennt man überall. Was mir in dem Zusammenhang, ich will nochmal auf dich selber zurückkommen, und zwar war ja doch beeindruckt, dass du auf der Forbes-Liste der 30 under 30 im Bereich Entertainment stehst und also eine der 30 wichtigsten Frauen unter 30 in Europa bist. Wie ist denn das für dich? Was macht das mit dir?
Also ich muss dazu sagen, dass tatsächlich mein Freund mich nominiert hat. Ich glaube, ich selber hätte das auf gar keinen Fall gemacht, was auf jeden Fall auch nochmal ein Anzeichen dafür ist, dass auf jeden Fall alle noch Space to Grow haben. Und ich bin natürlich super, also Space to Grow im Sinne von einfach Selbstbewusstsein und Sachen annehmen, ne? Ich war natürlich super, super geehrt. Ich habe natürlich die Liste angeschaut von Leuten und dachte, oh mein Gott, wow, das ist irgendwie wirklich verrückt. Aber ja, ich habe mich auch sehr, sehr gefreut und ich hoffe auch, dass man damit vielleicht auch ein Zeichen setzen kann und ja, vielleicht auch anderen, vor allen Dingen jungen Frauen, auch zeigen kann, irgendwie geh deinen Weg, mach dein Ding. Aber ich muss auch lernen, das anzunehmen. Das ist auf jeden Fall auch ein Weg.
Und wo wir beim Persönlichen sind, wir sind ja, der Rolling Stone ist ja bekanntlich eine Marke, die immer noch sehr auf Alben setzt, ne? Und das spielt bei uns immer eine riesige Rolle. Neue Alben, die erscheinen, aber auch natürlich alte Alben, die man in seiner Sammlung hat. Deswegen, das ist bei uns immer eine Frage, die wir an alle Gäste stellen. Was sind deine drei Lieblingsplatten und vielleicht auch kurz, warum?
Alles von Bon Iver, das will ich ein absolutes Ding, also wirklich alles. Ich verbinde wirklich ganz, ganz viel Zeit in meinem Leben mit Bon Iver, mit seinem ersten Album, mit dem zweiten. Ich liebe ihn einfach sehr.
Selbst in seiner Autotune-Phase?
Auch in seiner Autotune-Phase. Er hat immer einen Platz in meinem Herzen. Und tatsächlich das Trettmann-Album DIY, was natürlich jetzt sehr gut passt, weil er natürlich auch ein neues Album released hat. Aber das habe ich auch sehr, sehr lange und sehr viel durchgehört.
Und noch ein drittes? Hast du noch ein drittes parat?
Ich würde spontan Beyoncé sagen, wenn ich auf das Konzert gehe. Ja, Beyoncé ist immer gut.
Also hörst du dann auch so vorbereitend dann nochmal alle Alben
absolut
durch oder ist es da dann deine selbst zusammengestellte Playlist?
Wie der gesamte Katalog wird durchgehört.
Ja. ich mag ja auch, dass du jetzt selbst nochmal sagst, so, dass man auch nochmal so reflektiert, dass man auch nochmal so wächst, auch mit dem, dass man sich den Platz nimmt und auch mal da selbstbewusst sich so hinstellt. Das Gefühl hatte ich beim All Music Friday, der erst kürzlich jetzt zum ersten Mal auch stattfand. Da hast du dich ja auch viel auch gezeigt, viele Panels, wo es auch um Wellbeing ging, ne? Mit Trettmann zum Beispiel, den du auch genannt hast.
Ja.
Es gab ja auch mehrere Bühnen und es war halt wirklich sehr viele diverse Themen. Ich habe da auf jeden Fall sehr viel so mitgenommen und hatte das Gefühl, wirklich die Branche ist da. Was ist denn so dein Blick darauf? Wie hat es denn dir gefallen?
Ich bin wirklich, das ganze Team ist wirklich komplett happy von diesem Tag rausgegangen und auch am nächsten Tag bin ich erstmal in ein tiefes Loch gefallen, wie bei allen coolen Events, dass man so einen kleinen Hangover hatte. Aber ja, wir waren echt mega, mega happy. Es war auch wirklich ein toller Tag. Wir waren über 1500 Leute, die da waren. Und überraschenderweise, was auch sehr, sehr schön war, viele bekannte Gesichter, aber auch echt viele neue. Also es kamen viele auch junge, neue KünstlerInnen zu uns. Man hat mir uns versucht, eine CD irgendwie in die Tasche zu stecken. Also, und das war ja auch ein bisschen das Ziel dahinter, wirklich einen Raum und Space zu schaffen, dass auch Menschen, mit denen wir nicht in direktem Kontakt sind, uns kennenlernen, verstehen, was sie machen, sich auch untereinander vernetzen und netzwerken. Genau, deswegen super, super happy und natürlich ist auch die Überlegung, ob man nächstes Jahr das nochmal macht.
Ja, das wollte ich gerade fragen, ob das in die nächste Runde geht, ne? Weil das war ja so, um das vielleicht auch dem Hörer nochmal zu erklären, der Hörerin, die das nicht kennt und nicht mitbekommen hat, das war eine große Veranstaltung von Spotify, All Music Friday, und das war wie ein Branchentreffen. Es waren sehr, sehr viele Leute aus der Branche da, aber auch ganz normale Leute, die dort waren, und es gab Live-Auftritte, es gab Konzerte, es gab Panels, Diskussionen, Interviews auf dem Podium und so weiter. Es war eine bunte Mischung an verschiedenen Orten. Und genau, wird es einen zweiten All Music Friday geben?
Ich würde sagen, stay tuned.
Okay, alles klar. Dann bin ich jetzt ruhig.
Nee, aber ich finde eigentlich auch genau, damit haben wir ja so ein bisschen das sowas Abschließendes auch so gefunden, weil dieses Stay Tuned, glaube ich, ist so in vielerlei Hinsicht. Wir haben jetzt so viele Themen auch einfach angeschnitten, wo man nochmal so einfach auch sehen muss, wie sich das entwickelt. Und aber auf jeden Fall Dankeschön für deine spannenden Insights. Ja, dann lass mal irgendwie wissen, wie Beyoncé war oder vielleicht ich auch einfach, sehen wir uns einfach da.
Ja, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
Und danke für deine Zeit.
Danke dir.